Liebe Gemeinde, in der heutigen Predigt geht es um das Lobgebet einer Frau. Sie hatte die Erfahrung gemacht, Gott tötet und macht wieder lebendig. Sie ist nicht etwa eine jener 500 Menschen, von denen wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben. Sie ist auch nicht eine der drei Frauen, die vor dem leeren Grab standen und denen der auferstandene Jesus Christus begegnet ist. Sie lebte etwa 1000 Jahre vor Christus. Ihr Name ist Hanna. Sie ist die Mutter des Propheten Samuel. Und Hanna betete und sprach: Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan, wider meine Feinde. Denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr. Außer dir ist keiner. Und ist kein Fels, wie unser Gott ist. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, freches Reden gehe nicht aus eurem Munde, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt, und von ihm werden Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die da satt waren, müssen um Brot dienen, und die Hungerlitten hungert nicht mehr. Die Unfruchtbare hat 7 geboren, und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Er hebt den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Denn der Welt Grundfesten sind des Herrn, und er hat die Erde darauf gesetzt. Liebe Gemeinde, das Leben von Hanna lief für lange, lange Zeit einfach an ihr vorbei. Sie hatte zwar einen Mann, der sie über alles liebte, doch diese Liebe war kein Trost in ihrem Schicksal. Ja, sie konnte sie gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Denn sie war unfruchtbar. Die Kinderlosigkeit an sich hatte sie schon schwer gedrückt. Die unerfüllte, ungestillte und damit quälende Sehnsucht nach Kinderlachen, danach, dass kleine Hände nach ihr greifen, danach, dass eine junge Stimme Mama zu ihr sagt. Dazu kamen vermutlich die Selbstvorwürfe. Was habe ich nur falsch gemacht? Ich bin vielleicht schuld, dass es nicht klappt. Dann war da noch eine Widersacherin. Sie war mit Kindern gesegnet. Und der Anblick jener glücklichen Mutter mit ihren Kindern dürfte schon schmerzhaft genug gewesen sein. Jedoch noch schlimmer, diese andere zog Hanna mit ihrer Kinderlosigkeit auf. Spitze Bemerkungen, die Hanna so trafen, als ob jemand feurige Pfeile auf sie abgeschossen hätte. Ja, die Pfeile der bösen Worte, sie trafen Hanna mitten ins Herz. Heute würde man sagen, Hanna wurde gemobbt, ihr Selbstwertgefühl wurde systematisch zerstört. Damit noch nicht genug. Hanna war eine durchaus fromme Frau. Sie wusste, Gott hatte gesagt, seid fruchtbar und mehret euch. Und sie, Hanna, konnte diesen Auftrag nicht erfüllen. Hatte sie gesündigt, dass Gott sie mit Kinderlosigkeit strafte? Oder war sie einfach ein Opfer davon geworden, dass die Menschheit eben nicht mehr im Paradies lebte, sondern in einer der Sünde verfallenen Schöpfung? Lauter quälende Fragen, die oft genug in Selbstvorwürfen mündeten. So fühlte sich Hanna durch ihr Schicksal auch in das Reich des Todes hinabgestoßen. Das Reich des Todes, es beginnt nämlich nicht erst an einem ausgeschaufelten Grab, sondern wenn jemand durch Krankheit dem Tode nahe ist, reden die Alten davon, dass der Kranke aus der Sphäre der Lebenden in die Sphäre des Todes hinabgestoßen wird. Der Tod wird dort Wirklichkeit, wo Gott den Menschen verlässt, wo er schweigt. So erlebte es auch Hanna. Durch ihre Widersacherin war sie schon sozial getötet. Dazu ohne Kinder, auch ohne Zukunft. Aber nicht, dass sie Gott deswegen anklagte, sondern wenn sie in ihrem Gebet bekennt, dass Gott tötet, er führt zu den Toten hinab, er macht arm und er erniedrigt, dann weiß sie, dass Gott heilig ist und dass sie als unheiliger Mensch vor Gott keine Rechte geltend machen kann. Sie weiß sehr genau, dass der Schöpfer der Welt im Recht wäre, wenn er sich von ihr abwenden und sie verlassen würde. Denn sie ist ein sündiger Mensch, der sich selbst schon oft genug von Gott abgewendet hat. Ganz anders ihre Gegnerin. Hochmütig und spöttisch tritt sie auf und vergisst darüber, dass auch ihre Kinder Geschenke des Schöpfers sind. Sie vergisst, dass auf sie eigentlich nichts für ihre Fruchtbarkeit kann. Und so entlarvt ihr Spott gegenüber Hanna ihren eigenen Hochmut und wird zur Sünde gegenüber Gott. Selbstgerecht hat sie ihren Schöpfer vergessen. Wie wendet sich nun das Blatt für Hanna? Dem ersten Anschein nach bemüht sie die damalige Reproduktionsmedizin. Künstliche Befruchtung gab es damals natürlich noch nicht. Stand der Technik war die Anrufung Gottes. Hanna geht hinauf zum Hause des Herrn, tut ein Gelübde, verspricht Gott also etwas. Heutzutage würden wir zum Arzt gehen und die Krankenkasse würde bezahlen. Doch das ist eigentlich nicht, was Hanna tut. Sie hält ihre Fruchtbarkeit nicht für etwas, was man Gott abkaufen könnte. Sie versucht nicht, Gott zu bestechen. Auch das merken wir in ihrem Gebet. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, freches Reden gehe nicht aus eurem Munde, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt. Sie rühmt sich gerade nicht, Gott genug geboten zu haben. Sie rühmt sich nicht, dass sie erfolgreich den genügend hohen Preis genannt hat. Sie weiß, dass Gott heilig ist, dass also kein Preis der Welt hoch genug wäre. Aber sie weiß, dass Gott ihr vielleicht Kinder schenkt, beziehungsweise ihr später Kinder geschenkt hat. Das ist reine Gnade. Deswegen will sie den Schöpfer nicht vergessen und genau deswegen weiht sie in diesem Gelübde das Kind, so es denn kommt, dem gnädigen Gott. Und Gott, er lässt sich auf diesen Handel, auf diesen Deal ein. Gott rührt Hanna an, sie wird von ihrem Mann schwanger und bekommt einen Sohn, Samuel. Ich sage bewusst Handel, auch wenn ich vorhin gesagt habe, dass Gott sich nicht bestechen lässt. Es geht Gott nämlich nicht darum, von den Menschen irgendwelche Opfer einzuheimsen. Er hat es nicht notwendig, dass sich Menschen bei ihm einschmeicheln. Gott geht es bei diesem Handel und auch bei anderen Handeln, die er mit Menschen eingeht, um etwas anderes. Er schreibt nämlich Geschichte. Er schreibt damit seine Heilsgeschichte. Damals schmerzten ihn nämlich die Zustände im alten Israel. Nicht, dass von außen mal wieder irgendwelche Feinde das Volk bedrängten. Aber dafür stand es an Gottes Heiligtum nicht zum Besten. Eli, der Priester dort, war schon alt und betagt. Und die beiden Söhne, sie hatten kein Interesse am Dienst Gottes. Dafür mehr an ihren eigenen Vorteilen. Der für sie vorgesehene Anteil an den Opfergaben war ihnen nicht groß genug. Sie machten den Tempel Gottes zu ihrem eigenen Selbstbedienungsladen. Und wenn sich jemand beschwerte, dann wurde diesem handgreiflich das Maul gestopft. Ja, noch schlimmer, die Frauen an diesem Heiligtum sollten den beiden ganz besondere Dienstleistungen erbringen. Und Eli, ihr Vater, verwies sie keineswegs in ihre Schranken. So machte sich am Tempel Gottes eine Unheiligkeit breit, die Gott selbst ganz und gar nicht gefiel. Das Ziel Gottes war also, diese Missstände zu beseitigen und wieder einen gotteswürdigen Priester an seinen Tempel einzusetzen, der den Menschen diente und der auch das Wort Gottes recht verkündigen konnte. Aber aus der Familie Elis war keiner davon zu gebrauchen. Alle Mitglieder der Familie hatten sich selbst dafür disqualifiziert. Aber Hannah erwies sich als tauglich. Gott sah, dass sie in ihrem Herzen die rechte Einstellung hatte. Sie fürchtete Gott in einem guten Sinne. Sie versuchte nicht, es ihrer Widersacherin selbst heimzuzahlen. Alles das gefiel Gott, und er wusste, sie würde eine Tochter oder einen Sohn genau in diesem Geiste aufziehen. Und wenn sie ihr Gelübde erfüllen würde, dann kommt so ein wohlerzogenes Kind genau an die Stelle, wo Gott es braucht. Und so geschah es auch. Hannas Sohn Samuel tat viele große Dinge für Gott in Israel, sagte später König David zum König. Und deswegen lässt sich Gott auf diesen Handel ein. Er schreibt die Heilsgeschichte dieser Welt nicht alleine, sondern er will mit uns Menschen. Uns will er dazu mit einbeziehen. Das ist auch heute noch so. Er schickt nicht einfach himmlische Heerscharen los oder macht noch besser alles selbst, damit wir Menschen dann nur noch staunend dastehen könnten und uns der Mund offen stehen würde. Nein, er will uns, seine Kinder, mit einbeziehen. Unsere Beteiligung ist dabei kein Anlass, uns zu rühmen. Wir sehen es ja an Hannah. Sie lobt und preist Gott und bleibt selbst ganz bescheiden. Und dennoch sucht Gott unsere Mitwirkung. Er will gebeten werden. Er will uns als Boten losschicken. Er will uns seine Aufträge anvertrauen. Dazu eine Anekdote aus Südafrika. In einer Gemeinde war ein Farmer. Eines Tages führte er die Gemeindeältesten, also den dortigen Kirchengemeinderat, auf einen Hügel. Von dort konnte man weit sehen. Ein weites und fruchtbares Land, alles im Besitz des Farmers. Und was da alles für reiche Ernte und für köstliche Früchte wuchsen. Da sagte der Farmer in ganz bescheidenem Tonfall zu den Ältesten: Das alles haben Gott und ich zustande gebracht. Da waren die Ältesten ganz empört und einer rügte: Na, na, gib Gott die Ehre, es ist alles sein Werk. Du übe dich in Demut. Darauf antwortete der Farmer: Ihr hättet sehen sollen, wie es hier aussah, bevor ich herkam und Gott alleine hier war. Nehmen wir uns Hannah mit ihrem Gebet als Vorbild. Bitten wir Gott nicht nur: Mach doch dies, schenk uns das, lass doch, sondern bieten wir Gott in unserem Gebet unsere aufrichtige Mitarbeit an. Gott, ich will an deinem Reich mitarbeiten, sende mich. Gott, ich will für dich einsetzen, was du mir an Geld und Besitz, Hab und Gut anvertrauen willst. Gott, du hast mich mit vielen guten Gaben und mit Können geschaffen. Ich will es für dich einsetzen. Gott, schenke mir einen Ausbildungsplatz. Ich will den Beruf für dich ausüben. Gott wird ein solches Gebet nicht ungehört lassen. Das habe ich an mir selbst gemerkt. Mir stand auf einmal klar vor Augen, dass alles, was ich bin und habe, dass ich das alles Gott verdanke. Ja, dass Jesus Christus mich durch seinen Tod am Kreuz als sein Eigentum erkauft hat, losgekauft von der Sünde. Und da habe ich dann zu ihm im Gebet gesagt: Ich will mein ganzes Leben für dich einsetzen. Nun, ich hatte dieses Gebet bald wieder vergessen. Ich träumte von Berufen wie Physiker, Computerexperte oder auch nur Lehrer für eines dieser Fächer. Doch Gott hatte dieses Gebet nicht vergessen. Und geraume Zeit später berief er mich zum Dienst an seinem Wort, machte mir an einem Tag ganz klar und deutlich, dass er mich nicht irgendwo in irgendeinem Labor oder vor einem Computer haben wollte, sondern dass er mich dazu gebrauchen will, sein Wort, also die Bibel, zu lehren. Deswegen stehe ich heute hier oben. Gottes Geschichte mit dir, sie muss nicht so spektakulär sein wie die von Hannah und Samuel, Aber wer so einen guten Handel mit Gott abschließt, erlebt Wunderbares. Auch und gerade in kleinen Dingen. Du bist bisher noch nie auf die Idee gekommen, dich Gott so zur Verfügung zu stellen. Du hast es mal getan, bist dann aber wieder auf eigene Abwege gekommen. Dann lass dich beruhigen. Gottes Berufungen lassen ihn nicht gereuen. Er wartet nur, dass wir zu ihm und zu seiner Berufung zurückkehren. Auch das habe ich an mir selbst erfahren dürfen. Doch kehren wir zurück zu Hannah. Ihr Leben ist mit einem Mal völlig neu. Sie wurde aus dem Reich des Todes mit seiner Unfruchtbarkeit herausgerissen. Hannah hat an ihrem eigenen Leibe erlebt, wie Gott Leben schaffen und in ihr heranwachsen lässt. Ausgelassene Fröhlichkeit und Freude erfüllen ihr Herz. Sie jubelt laut. Mit einem Mal sind diese Selbstanklagen und Selbstzweifel dahin. Sie kann ihr Haupt erheben und aufrecht und in Würde unter die Menschen gehen. Und wenn sie ihren Sohn in den Armen wiegt, ist ihr ein Reichtum geschenkt, der mehr wert ist als alles Gold und Silber dieser Welt. Und auch die giftigen Pfeile, die ihre Widersacherin mit der spitzen Zunge auf sie abgeschossen hat, sie können sie nicht mehr treffen und verletzen. Es ist, als ob Gott den Bogen der bösen Worte zerbrochen hätte. Und Hannah vergisst nicht, dass sie diese Wendung Gott verdankt. Sie macht damit für uns deutlich, was vorher nur Gott in ihrem Herzen sehen konnte, dass sie es wirklich ernst mit Gott meint. Viele Menschen rufen ja in ihrer Not zu Gott, doch bei vielen zeigt sich dann später, wenn die Not vorbei ist, dann ist es auch mit dem vorgeblichen Glauben wieder vorbei. Sie hatten in ihrer Not eigentlich auch keinen Glauben, also kein Herz, das auf Gott schaut, sondern letztlich sind sie in ihren Notgebeten nur ständig um sich selbst und ihre Nöte gekreist. Es ging ihnen um sich, aber nicht wirklich um Gott. Hannah dagegen meinte es aufrichtig. Deswegen freut sie sich. Deswegen lobt sie Gott. Ja, sie jubelt laut. Sie tut ihren Mund laut auf. Hannah geht hinaus auf die Straßen ihres Ortes. Es ist nicht zu überhören, was Gott an ihr getan hat. Stellen Sie sich vor, was das für eine Ermutigung für die Menschen damals war. Jene, die sich vor den äußeren Feinden des Volkes fürchteten, wurde durch Hannas Lob klar: Unser Gott ist immer noch der Gott des Auszuges aus Ägypten, der Gott der Befreiung, und er ist immer noch mächtig. Jene, die entmutigt vom Tempel Gottes zurückkamen und seine Missstände gesehen hatten, konnten so sehen: Gott hat sein Volk nicht vergessen. Irgendetwas ist da im Gange. Und so wie Hannas Lob den Wendepunkt in ihrem eigenen Leben markierte, so konnten ihre Mitmenschen auch spüren: In Israel ist irgendetwas im Gange. Gott tut was. Und jene, denen Gott längst oder schon immer egal war, ihnen wurde auf einmal ein Säugling vors Gesicht gehalten. Und es stand ihnen sprichwörtlich vor Augen: An der Sache mit Gott ist etwas Handfestes dran. Und wenn Hannah ihren Mund weit aufmachte gegen ihre Feinde, dann tut sie das nicht, um diese zu verdammen oder das himmlische Gericht herabzurufen, sondern sie ruft zur Umkehr. Hannah hatte nämlich erkannt, dass die Taten der Feinde sie selbst nicht nur verletzen, sondern dass sie die Feinde sich damit auch letztlich von Gott abwenden. Und wer sich von Gott abwendet, der riskiert, dass sich auch Gott von ihm abwendet und so den Tode preisgibt. Deswegen ruft Hannah ihre Feindin zurück ins Leben. Ich glaube, auch unser Land hat es nötig, dass wir Christinnen und Christen uns wieder ganz öffentlich zu Gott bekennen und ihn loben und preisen. Dass wir nicht etwa verheimlichen, wenn wir etwas mit ihm erlebt haben, und mag es noch so klein und unscheinbar aussehen. Unser Land braucht wieder eine lebendige Hoffnung, die wir auf unseren Straßen bekennen. Die Menschen um uns herum brauchen es, dass wir laut davon erzählen, dass Religion nicht etwa was Verstaubtes, Antiquiertes ist, sondern dass wir mit dem lebendigen, auferstandenen Gott unterwegs sind. Vielleicht haben Sie sich gewundert, dass es heute am Ostersonntag in der Predigt nicht um die Auferstehung Jesu Christi ging. Das, was wir an Hannah und ihrem Gebet lernen konnten, lehrt uns schon sehr viel über den lebendigen Gott. Doch es ist uns etwas in Jesus Christus gegeben, was sehr, sehr viel weiter darüber hinausgeht und was für uns unabdingbar notwendig ist. Hannah betete dafür, dass sich Gott ihrer erbarmt. Aber sie hatte keine Gewissheit, dass Gott sie erhören würde. Sie wusste, vor dem heiligen Gott Israels habe ich nichts zu melden. Ob Gott mir gnädig ist, ich weiß es nicht. Das nun hat sich in Jesus Christus, in seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung gewendet. Hier hat Gott besiegelt, dass er uns ein gnädiger Gott sein will. In Jesus Christus verspricht er uns, dass er uns annimmt, auch wenn unsere Sünden uns selbst übergroß erscheinen mögen. Das hat auch Paulus, von dem wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben, erfahren. Jesus Christus hat ihn angenommen, obwohl Paulus ihn verfolgt hatte. Kommen wir, wie Hannah, zu Jesus Christus mit aufrichtigem Herzen und Vertrauen auf ihn und seine Gnade. Dann verspricht er, unser Leben zum Guten zu wenden. Dieses Versprechen hat Gott unwiderruflich in Jesus Christus besiegelt. Amen.